Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Josephine Schulz, guten Abend. Kein Ergebnis, keine Annäherung beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, was das Veto von Ungarn und Polen angeht. Beide Staaten bleiben bei ihrer Blockade des billionenschweren Finanzpakets. Was das bedeutet und wie der Konflikt eventuell doch noch gelöst werden könnte, darüber sprechen wir gleich. Der Ältestenrat des Bundestages will nach Störungen und Belästigungen durch AfD-Gäste strafrechtliche Konsequenzen prüfen und Enthüllungen über den Afghanistan-Einsatz der australischen Armee haben brutale Verbrechen an der Zivilbevölkerung zutage gefördert. Auch das ist gleich ein Thema in unserem Journal vor Mitternacht. In Brüssel herrscht Krisenstimmung. In den vergangenen Tagen wurde auf verschiedenen Ebenen beraten und verhandelt. Erst die Botschafter, dann die Minister und heute am Abend dann die Staats- und Regierungschefs. Mit dem Ziel, dass Polen und Ungarn ihr Veto gegen das Finanzpaket doch noch zurückziehen. Das Finanzpaket, das sowohl den Haushalt für die nächsten 7 Jahre umfasst, als auch den Corona-Hilfsfonds. Und das Geld wird dringend gebraucht, denn die Wirtschaft in vielen europäischen Staaten liegt wegen Corona am Boden. Die Gesundheitssysteme sind an der Belastungsgrenze. Und eigentlich bräuchten auch Ungarn und Polen dieses Geld sehr dringend. Aber sie bleiben bisher hart. Bettina Klein ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Frau Klein, was wurde da am Abend mit Blick auf die Blockade von Polen und Ungarn genau besprochen?
Die ganze Diskussion dazu war sehr schnell vorbei. Nicht mal eine halbe Stunde hat man sich damit beschäftigt und das war's. Angela Merkel und Charles Michel haben den Stand der Dinge erläutert, dass man sich eben im Trilogverfahren bereits auf den Rechtsstaatsmechanismus und auch auf den Haushalt ja geeinigt hat. Und dann haben beide Staaten, Polen und Ungarn, ihre Haltung vorgetragen, auch Slowenien, das beide Länder ja zuletzt unterstützt hat. Also die Lage ist offenbar zu schwierig gewesen, um heute Abend eine Lösung zu finden. Damit hat auch niemand ernsthaft gerechnet. Es hieß dann auch, es sei ja schwierig, in so einem Videoformat da weiterzukommen, wo ja alle nacheinander sprechen müssen. Das ist ja kein interaktives Format. Und man ist dann zur Tagesordnung übergegangen. Es war ja eine Videoschalte, wie sie jetzt häufiger ja eigentlich zur Corona-Abstimmung stattfinden soll.
Okay, also die Positionen sind auf beiden Seiten noch die gleichen. Wie geht man jetzt weiter vor?
Charles Michel hat angedeutet, er wird bis zum Dezember-Gipfel mit bilateralen Gesprächen es weiter versuchen. Auch auf Botschafter- und Ministerebene soll wohl weiter nach einer Lösung gesucht werden. Keiner unterschätzt hier das Problem, hat der Ratsvorsitzende gesagt, weil man sich ja schon gefragt hat, weshalb jetzt eigentlich nur eine halbe Stunde diesem Problem gewidmet wurde. Und Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, beschrieb dann die Situation aus Sicht der deutschen Ratspräsidentschaft folgendermaßen.
Wir haben die Pflicht zu versuchen, einen Weg zu finden. Die Wichtigkeit ist da, liegt ja auf der Hand und ist klar sichtbar. Und darum werden wir uns bemühen. Es gehört nicht zu den einfachen Problemen, die zu lösen sind, sondern es ist ein schon sehr ernsthaftes Problem, was wir zu lösen haben. Und deshalb kann ich da jetzt auch nicht spekulieren. Ich kann nur sagen, wir werden hart und ernsthaft daran arbeiten.
Also man hörte schon, Frau Schulz, sehr verhalten, aber durchaus sich auch der Ernsthaftigkeit der Lage bewusst. Und gefragt, ob man denn schon nach Alternativen suche, sagte Angela Merkel, man steht ganz am Anfang, alle Optionen werden geprüft. Denn es stand ja auch im Raum, dass wenn Polen und Ungarn nicht einlenken, man dann möglicherweise ohne sie eine Alternative zum Recovery Fund finden müsste, auf den sich dann die anderen 24 oder 25 Staaten untereinander einigen könnten. Aber Charles Michel hat dann zuletzt noch in der Pressekonferenz, die er gegeben hat, davon gesprochen, das sei ja die Magie der EU, dass man Lösungen findet, an die niemand mehr glaubt. Also er gab sich da noch verhalten zuversichtlich.
Sie haben gesagt, man ist dann relativ schnell zu anderen Themen übergegangen. Was genau waren diese anderen Themen und gab es da Beschlüsse?
Nein, keine Beschlüsse. Diese Videogipfel sind ja zum Austausch gedacht. Man will sich enger abstimmen in dieser nächsten Phase der Corona-Krise jetzt, was ja am Anfang im Frühjahr nicht der Fall gewesen ist. Zum einen, was die Impfstrategien angeht, aber auch bei den Schnelltests, die jetzt stärker genutzt werden sollen. Da wollen sich die EU-Staaten auf gemeinsame Standards verständigen. Ursula von der Leyen sprach etwa davon, diese Schnelltests, die ja nicht so sicher sind wie die regulären Tests, müssten eine Erfolgsquote von 80% 4% haben, also 4 von 5 Infizierten müssten da entdeckt werden, dann könne man sozusagen das als einen akzeptablen Standard bezeichnen. Dann soll bis Ende des Jahres eine elektronische Passagierdatenerfassung möglich sein, das, was jetzt noch Aussteigerkarte heißt und sehr unterschiedlich in der EU gehandhabt wird. Und die Kommission wird eine gemeinsame Exit-Strategie entwickeln, wie die jetzigen Beschränkungen dann irgendwann gelockert werden können, und zwar auf eine Art und Weise, dass es eben nicht eine weitere Corona-Welle gibt.
Bettina Klein mit den Informationen aus Brüssel. Vielen Dank dafür. Und mit Joachim Fritz van Name, Europaexperte bei der Bertelsmann Stiftung, können wir das Thema vertiefen. Wir haben es gehört, die Staats- und Regierungschefs haben nur relativ kurz über die Blockade von Polen und Ungarn gesprochen, sind dann zu anderen Themen übergegangen. Frage ist jetzt, kann man sich das leisten, das jetzt noch weiter zu vertagen, wo doch die Zeit wirklich drängt?
Naja, eine höhere Vernunft gibt es unter diesen Bedingungen bei EU-Verhandlungen nun mal leider nicht, denn die hat man ja genau ausgeschlossen. Jeder, der da am Tisch sitzt, ist bei dem Stichwort Haushalt, bei dem Stichwort Steuern, bei dem Stichwort auswärtige Politik ein Vetospieler und kann damit den Fortschritt des Ganzen jederzeit stoppen, behindern, verzögern. Genau das erleben wir. Und da sind wir schon eigentlich beim Kern des Problems. Der französische Präsident Emmanuel Macron versucht uns ja seit geraumer Zeit, europäische Souveränität nahezubringen. Das scheint wohl nicht besonders zu gelingen, denn bisher gibt es nur eine nationale Souveränität, auf der man beharren kann und mit der man dann gewichtige Entscheidungen, wir reden hier mal über 1,1 Billionen Euro, 750 Milliarden Euro nochmal obendrauf, zum Stoppen bringen kann.
Und was ist jetzt Ihre Prognose? Also werden sich Ungarn und Polen da noch umstimmen lassen?
Ich bin da sehr skeptisch, weil es gibt keinen wirklichen Grund für sie. Man hört hier und da im Augenblick, naja, dann bekommen sie ihr Geld auch nicht. 23 Milliarden der eine, 9 Milliarden der andere. Ja. Steht es dafür, dass man sich hinterher tatsächlich rügen lassen darf? Und das ist ja der Kern des Streites. Man möchte ganz gerne diesen Rechtsstaatsvorbehalt aus den Verhandlungen raushaben. Man will nicht für die Justizpolitik der Polen, für die Medien- oder Justizpolitik der Ungarn irgendwo gegenüber Dritten gerade stehen. Und das ist genau das psychologische Kernproblem. Man nimmt hier nicht als Regierung in Warschau, als Regierung in Budapest die EU als Teil der eigenen politischen Realität war, sondern als das ganz andere, als das Gegenüber, gegen das man sich ein Stück weit wehren muss und gegenüber dem man auch die Muskeln spielen lassen kann.
Aber man hört ja jetzt von vielen EU-Politikern, dass Polen und Ungarn auf dieses Geld tatsächlich nicht verzichten können. Also dass es so viel ist und so wichtig für sie, dass sie eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben zu sagen, nein, danke, dann behaltet euer Geld.
Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, denn wir haben ja im Augenblick auch immer noch die Variante im Spiel des sogenannten Nothaushaltes. Und der Nothaushalt ist eine sehr komplizierte Fortschreibung des Ist-Zustandes. Und mit dem Ist-Zustand, so wie heute Geld bezahlt wird im Bereich Agrar, im Bereich Regionalförderung, sind die Ungarn und die Polen ja relativ weit gekommen. Also das ist eher dann die Frage nach Spatz auf der Hand oder Taube auf dem Dach.
Und was ist jetzt Ihrer Ansicht nach die richtige Strategie? Also sollte man überhaupt noch versuchen, Polen und Ungarn irgendwie entgegenzukommen? Oder sollte man jetzt wirklich hart bleiben von Seiten der anderen Staaten?
Also ich glaube, in der Sache kann man ihnen nicht entgegenkommen, weil es so und so viele Hardliner ja auch auf der anderen Seite gibt. Die Luxemburger, die Niederländer, die wollen ja bei dem Stichwort Rechtsstaatlichkeit keinen Schritt weitergehen. Man würde einen Riesenärger mit dem Europäischen Parlament bekommen, wenn man hier irgendwo in Kompromisshaltungen verfallen würde. Ich glaube, die einzige Taktik, die im Moment vielleicht noch verfangen würde, ist, dass man den moralischen Druck erhöht. Ich meine, wir sehen ja im Augenblick wieder die Bilder aus Spanien und aus Italien und auch aus Frankreich, wo die Covid-Kranken tatsächlich wieder die Zahl der Intensivbetten zu überschreiten droht. Das ist menschliches Leid, was in Bildern uns allen ja nahegebracht wird. Das ist so ungeheuerlich, dass man über kurz oder lang eigentlich auch sagen kann, hört mal her, wenn ihr euch das da anguckt und ihr uns weiterhin hängen lasst, dann seid ihr nicht nur die hartleibigen Verhandler, sondern dann seid ihr schlicht unmoralisch.
Aber gerade wenn Sie jetzt Spanien ansprechen, also können es sich Länder wie Spanien und Italien überhaupt leisten, jetzt hart zu bleiben und zu sagen, gut, dann verzichtet ihr halt auf das Geld, dann müssen wir aber auch verzichten.
Naja, es gibt ja schon Überbrückungslösungen. Im Augenblick gehen natürlich gerade die Italiener und die Spanier mit der Aussicht des Corona-Fonds sehr offensiv um und sagen, das muss so schnell wie möglich kommen. Da wollen wir aber auch nicht nochmal irgendwo Abstriche machen. Es gibt den zarten Hinweis aus Brüsseler Kreisen, naja, man kann das Ganze mit den 750 Milliarden im Corona-Fonds natürlich auch außerhalb des EU-Rechts regeln, als zwischenstaatlichen Vertrag, aus dem dann, Klammer auf, natürlich einige andere ausgeschlossen werden, weil die da gar nicht eingeladen werden. Das ist alles sehr kompliziert von der rechtlichen Seite her. Machbar ist es angeblich, behaupten jedenfalls die juristischen Experten. Es verzögert das Ganze und das ist wiederum etwas, was gerade den Spaniern, Franzosen und Italienern natürlich eigentlich überhaupt nicht gefallen kann, denn sie brauchen dieses Geld dringend, um ihr Land wieder auf ein richtiges Wachstumsgleis zu bekommen.
Abgesehen jetzt von dieser Idee, den Wiederaufbaufonds sozusagen ohne Polen und Ungarn durchzuziehen, sehen Sie noch irgendwelche anderen Lösungsansätze, wie man jetzt quasi schnell aus dieser verfahrenen Situation rauskommen könnte?
Nee, es gibt keinen schnellen Weg und wenn es den gegeben hätten, dann hätten das in Brüssel Kommission und die Gutwilligen auf jeden Fall schon versucht. Wenn Warschau und Budapest bei der harten Haltung bleiben, sie bekommen ja mittlerweile eine kleine Unterstützung sogar aus Ljubljana, aus Slowenien, dann hätte man das irgendwo schon jetzt versuchen können. Das sind einfach festgefahrene Positionen und es ist die Kinderkrankheit einer Europäischen Union, die allerdings jetzt nun schon mal bis weit ins Erwachsenenalter hineinreicht, die da heißt, bei bestimmten Themen gibt es nur Einstimmigkeit und damit ist das eine Einladung, jederzeit bei einem missliebigen Thema das Veto eines einzelnen Mitspielers wachzurufen.
Apropos Veto, wenn man jetzt noch mal ganz kurz aus der Perspektive von Polen und Ungarn auf die Situation schaut, dann ist es ja schon so, dass ihnen mit dem Rechtsstaatsmechanismus quasi ein Instrument aufgedrückt wird, von dem sie die ganze Zeit gesagt haben, dass sie das nicht wollen. Ist das nicht auch ein bisschen überheblich, jetzt aus deutscher Perspektive zusammen Pech gehabt, da wurdet ihr halt überstimmt, weil Deutschland hat ja dieses Problem in der Regel nicht. Also ohne Deutschland wären in der Regel keine weitreichenden Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen.
Ja, ich würde erst noch mal in die Kriterien dieses Rechtsstaatsmechanismus reinschauen wollen. Das ist einerseits Verstoß gegen bestimmte rechtliche Verpflichtungen aus den Verträgen. Das ist zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz. Aber da steht auch der Punkt Korruption drin. Und Korruption haben wir nun, da genügt ein Blick in die jährlichen Berichte von Transparency International, Korruption haben wir in sehr, sehr vielen Mitgliedstaaten. Also da werden über kurz oder lang auch andere Mitgliedstaaten irgendwann einmal von diesem Rechtsstaatmechanismus erfasst werden. Das ist sehr unangenehm, aber absolut notwendig. Denn Korruption ist erstmal Betrug schlichtweg am Bürger, ist Betrug am europäischen Nachbarn, wenn es zu dessen Lasten geht. Man sollte das Thema nicht jetzt schon auf Ungarn und auf Polen verengen, sondern sich das mal überlegen, an wie vielen Stellen, an wie vielen Ecken könnte das auch ganz andere treffen, wo wir auf einmal zu hören bekämen, ei, da haben wir gar nicht dran gedacht, dass das auch andere Mitgliedstaaten erfassen könnte.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Wenn Ungarn und Polen jetzt wirklich nicht abrücken von ihrer Blockade, ist das dann das Ende der EU in ihrer jetzigen Form als Wertegemeinschaft?
Nein, das ist ja genau das Problem. Es ist die Bestätigung eines miserablen Vertragszustandes, der es immer noch erlaubt, dass diese Europäische Union im Schneckentempo vorankommt, wo andere mittlerweile im Sprinttempo sich bewegen. Und das ist eigentlich die verheerende Wirkung dieses Vorgehens der Warschauer und der Budapester Regierung. Sie haben nicht begriffen, in welcher Welt wir inzwischen leben. Wir sind die verschwindende Größe und nicht die aufsteigende Größe in Europa.
Sagt Joachim Fritz, von Name Europa-Experte der Bertelsmann Stiftung. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Am veränderten Infektionsschutzgesetz, das gestern im Eilverfahren durch Bundestag und Bundesrat ging, gibt es viel Kritik aus der Opposition, aus der Gesellschaft, auch von Verfassungsrechtlern. Was gestern vor der Abstimmung im Gebäude des Bundestags passiert ist, das ging aber über normale angemessene Kritik weit hinaus. Da wurde Wirtschaftsminister Peter Altmaier angepöbelt und bedrängt von Gästen von AfD-Abgeordneten. Der Ältestenrat des Bundestages hat sich heute mit dem Vorfall beschäftigt und will strafrechtliche Konsequenzen prüfen. Volker Findhammer mit den Einzelheiten.
Die Videos hatten sich schnell verbreitet. Der AfD-Abgeordnete Udo Hemmelgarn mit einem Aktivisten auf dem Weg in den Deutschen Bundestag und später auch im Abgeordnetenbüro mit der Ankündigung, dass man jetzt Abgeordnete zu ihrem Abstimmungsverhalten befragen wolle. oder das Video, wo eine Besucherin versucht, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vor dem Fahrstuhl zu stellen, der sich trotz allem nicht irritieren lässt und von einer Minderheit spricht, die lautstark gegen die Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes mobil gemacht hat, was die Aktivistin aber nicht gelten lässt und dem Minister im abfahrenden Aufzug Schimpfwörter hinterherruft.
Aufgeblasener kleiner Wannabe-König.
Was noch die harmlose Variante war. Die Irritationen und Empörung unter den Abgeordneten ist auch am Tag danach noch groß.
Es war eine neue Dimension von Entgrenzung und es war der sehr gezielte Versuch, die Herzkammer unserer Demokratie anzugreifen,
sagt Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen, und ihr Präsidiumskollege Wolfgang Kubicki von der FDP erklärt:
Es wird eine massive Antwort des Deutschen Bundestages geben, denn wir wollen nicht, dass er Schule macht, dass die Räumlichkeiten des Bundestages missbraucht werden für öffentliche Aktionen.
Inzwischen wurde bekannt, dass die Aktivisten als Besucher von zwei AfD-Bundestagsabgeordneten Udo Hemmelgarn und Peter Büstron regulär in den Bundestag gekommen waren und sich dort ohne die eigentlich notwendige Begleitung durch die Abgeordneten oder deren Mitarbeitern mit ihren Handykameras durch die Gänge bewegt haben, mit dem Versuch, einzelne Abgeordnete zu stellen. Weil wegen der erhöhten Sicherheitsanforderungen anders als sonst üblich die Personalien registriert wurden, sind die Namen bekannt. Daher weiß man auch, dass es sich um aktenkundig bekannte Corona-Leugner handelte, denen zumindest in einem Fall trotz vorhergehender Warnungen der Bundespolizei der Zugang zum Bundestag ermöglicht wurde. Der Ältestenrat hatte dazu am Nachmittag länger getagt und mögliche rechtliche Schritte geprüft. Von einer gezielten Grenzüberschreitung spricht der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider. Das soll morgen in einer Aktuellen Stunde gleich zu Beginn des Sitzungstages deutlich gemacht werden, aber damit nicht genug.
Strafrechtlich sind diese Vorgänge gestern aus unserer Sicht auch relevant. Es geht hier um die Bedrängung von Abgeordneten. Einer davon ist auch noch Minister, also Peter Altmaier, bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Und wir sammeln all diese Vorfälle jetzt und wollen sie gemeinsam dann der Staatsanwaltschaft auch übergeben, weil wir das für kriminelles Handeln der AfD und ihrer Abgeordneten halten. Und das werden wir nicht mehr nur rein politisch, sondern auch strafrechtlich verfolgen.
Möglich wäre das nach § 106 des Strafgesetzbuches, der die Nötigung von Mitgliedern eines Verfassungsorgans oder den Versuch dazu mit einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren vorsieht und der sich ausdrücklich auch auf die Bedrohung einzelner Parlamentarier bezieht. Damit könnten die Besucher belangt werden, aber auch die beiden Abgeordneten könnten in Mitwisserhaftung genommen werden. All das müsste aber vor regulären Gerichten geklärt werden. Die Hausordnung des Bundestages sieht derweil ein mögliches Besucherverbot für die beiden Abgeordneten vor. All das wird vom Präsidium noch geprüft, das einen ausführlichen Bericht dazu vorlegen wird. Die AfD bedauert den Vorfall, sieht aber keinen Grund für eine Entschuldigung, denn die Besucher hätten sich der Begleitung einfach entzogen.
Die Abgeordneten selbst, die sie gestern eingeladen haben, sind daran unschuldig. Aber der Versuch, zum Beispiel Herrn Altmaier in der Weise zu filmen, ist natürlich inakzeptabel. Und es tut mir leid, dass ich an dieser Stelle das auch so deutlich ausdrücken muss,
sagte Fraktionschef Alexander Gauland. Deswegen der AfD mit Konsequenzen zu drohen, sei jedoch inakzeptabel.
Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio. Kommende Woche treffen sich wieder die Ministerpräsidenten und Angela Merkel, um über das weitere Vorgehen in Sachen Corona zu beraten. Dass dabei Lockerungen im Mittelpunkt stehen, ist ziemlich unwahrscheinlich. Eher wird es wohl zu einer Verlängerung des Lockdowns kommen. Der RKI-Chef Lothar Wieler meint, trotz der weiterhin hohen Infektionszahlen zeige der Teil-Lockdown erste Wirkung. Gudula Geuter.
Die nackten Zahlen zuerst. 22.609 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut für den gestrigen Mittwoch. Das sind rund 5.000 mehr als am Vortag. Allerdings lohnt wie immer, wegen der unterschiedlichen Testfrequenzen und Meldungen der Gesundheitsämter über die Woche, der Vergleich mit dem Mittwoch der Vorwoche. Und der zeigt, diese Zahlen sind annähernd gleich geblieben. RKI-Präsident Lothar Wieler präsentierte deshalb am Morgen eine gemischte Botschaft.
Meine Damen und Herren, die Lage bezüglich Covid-19 in Deutschland ist weiterhin ernst, sehr ernst. Das Infektionsgeschehen scheint sich zu stabilisieren. Die Fallzahlen haben sich in den letzten beiden Wochen auf einem hohen Niveau stabilisiert. Sie steigen nicht weiter, zumindest aktuell. Und das ist eine gute Nachricht. Wir wissen aber nicht, ob das schon eine Trendwende ist. Das müssen wir tatsächlich noch abwarten. Und die Fallzahlen sind insgesamt immer noch sehr hoch, viel zu hoch.
Dass die Botschaft so mehrdeutig ausfällt, hat noch ganz andere Gründe. Da ist zum einen die Zahl der schweren Verläufe, die weiter steigt. Die Zahl der Todesfälle bleibt hoch. Gleichzeitig mehren sich die Nachrichten über mögliche wirksame Impfstoffe, die entwickelt werden.
Das sind natürlich extrem ermutigende und extrem positive Nachrichten.
Was die allgemeine Entwicklung in Deutschland betrifft, so ist der Direktor der Intensivmedizin am Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf skeptischer. Stefan Kluge warnt vor einer dritten Welle, wenn auf möglicherweise sinkende Zahlen Lockerungen folgen sollten.
Der Bericht von Gudula Geuter. Und um jetzt 23.30 Uhr weitere wichtige Themen des Tages in Kürze. In den USA sind seit Beginn der Corona-Pandemie über 250.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Die Arzneimittelbehörde hofft jetzt, das Virus mit Schnelltests für zu Hause einzudämmen. Claudia Sarre.
Die Anwendung des Corona-Schnelltests für den Privatgebrauch klingt denkbar simpel. Einfach mit dem Stäbchen eine Probe aus der Nase entnehmen, in ein Röhrchen legen und innerhalb einer halben Stunde erscheint das Testergebnis auf dem Display. Im Eilverfahren hat die US-Arzneimittelbehörde FDA dem kalifornischen Hersteller Lucira Health eine Notfallzulassung erteilt. Der Chef der Arzneimittelbehörde Hahn sagte wörtlich, diese neue Testmöglichkeit ist ein wichtiger Diagnosefortschritt, um die Pandemie zu bekämpfen und die öffentliche Last der Krankheitsübertragung zu reduzieren. Der Test reagiert auf Erbgut des Erregers SARS-CoV-2 und ist nur für Menschen ab 14 Jahren geeignet. Erhältlich ist das Testkit in den USA zunächst einmal nur auf Rezept und auch nur in den Bundesstaaten Florida und Kalifornien. Im Frühjahr soll es den Schnelltest für zu Hause dann in allen Bundesstaaten geben. Unterdessen sind in den USA mehr als 250.000 Menschen an Covid-19 gestorben, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Todesfälle und Krankenhauseinweisungen nehmen von Woche zu Woche um 25% zu. Die Trump-Regierung unternimmt nichts, um die Pandemie einzudämmen. Dem neu gewählten Präsidenten Joe Biden sind die Hände gebunden. Seine Corona-Taskforce kann erst ab dem 20. Januar ihren Aktionsplan umsetzen.
Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hält ein Gutachter den Hauptangeklagten für schuldfähig und empfiehlt auch eine anschließende Sicherungsverwahrung. Heike Borowka.
Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten erfüllt die Voraussetzungen für die Sicherungsverwahrung. Nach Überzeugung des psychiatrischen Sachverständigen Leihgraf ist Stefan Ernst ein Hangtäter und wird auch weiterhin schwere Straftaten begehen. Außerdem hält der Gutachter ihn für voll schuldfähig. Der Sachverständige glaubt Stefan Ernst nicht, dass er innerlich von seinen rechtsextremistischen Überzeugungen abgekehrt ist. Auch seine Entschuldigung bei der Familie Lübcke nannte der Gutachter heute vor dem Oberlandesgericht Frankfurt nicht authentisch. Sie sei dramatisch und wenig empathisch gewesen und unterscheide sich von der monotonen Art, in der Ernst sonst spreche. Der Mord an Walter Lübcke passt laut Gutachter zu seinem tief eingeschliffenen innerlichen Zustand. Stefan Ernst habe auf der einen Seite ein bürgerliches Leben mit Haus und Familie geführt, sei aber auf der anderen Seite aktives Mitglied der rechtsextremistischen Szene geblieben. Seine Ausländerfeindlichkeit sei eingebettet in rechtsextremistisches Gedankengut.
Wegen rechtswidriger Parteispenden, die mit Hilfe von Strohleuten verschleiert wurden, soll die AfD jetzt mehr als 500.000 Euro Strafe zahlen. Andreas Braun.
Die AfD hat nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung gleich zwei Strafbescheide der Bundestagsverwaltung erhalten. In beiden Fällen wegen illegaler Parteispenden aus der Schweiz. Einmal geht es um Zuwendungen zugunsten des Wahlkampfs von Alice Weidel 2017. Hier geht der Strafbescheid über fast 400.000 Euro. Im zweiten Fall geht es um einen Kongress in Düsseldorf im Jahr 2016. Ein Schweizer Werbeunternehmen hatte die Kosten dafür übernommen. Zu Unrecht, wie die Bundestagsverwaltung nach langer Prüfung entschieden hat. Dafür verlangt sie nun fast 110.000 Euro von der Partei. Den Kongress hatte der frühere Landesvorsitzende der AfD Nordrhein-Westfalen, Markus Prezell, gemeinsam mit der Freiheitlichen Partei Österreichs FPÖ veranstaltet. Prezell ist kein Parteimitglied mehr und wollte sich auf Anfrage zunächst nicht äußern. Die Bundestagsverwaltung bestätigte die Strafbescheide. AfD-Bundesschatzmeister Carsten Hütter bestätigte den Eingang zweier Schreiben und erklärte, zumindest in einem Fall werde eine Klage geprüft. Alice Weidels Strafverteidiger erhebt indes schwere Vorwürfe. Die Strafbescheide zielten darauf ab, die Entscheidung der Konstanzer Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren gegen seine Mandantin vorwegzunehmen und zu beeinflussen, teilte er auf Anfrage mit.
Corona bestimmt nicht nur die Nachrichten, sondern auch weiterhin das Geschehen an den Märkten. Da setzen die Anleger heute auf Krisengewinner. Volker Hirt fasst für uns den Börsentag zusammen.
Ganz so, als wären wir am Anfang der Pandemie, setzen Anleger auf Werte, die bei anhaltender Krise vielleicht in ein, zwei Jahren mal richtig Gewinne abwerfen könnten. Denn ihr Geschäftsmodell ist der Gegenentwurf der Normalität. Delivery Hero im DAX zum Beispiel, klarer Tagessieger mit fast 4% Zugewinn. Delivery Hero liefert Essen, das ist praktisch in Zeiten, wenn Restaurants geschlossen sind. Dass Aktienhändler jedoch auf die Gegenwart setzen, das ist neu. Sie denken bei ihren Investitionen normalerweise immer sehr weit voraus. Wissen Sie mehr? Ist etwa Covid-20 im Anmarsch? Wohl oder hoffentlich nicht. Auch im MDAX ist ein Heimkoch-Spezialist der klare Sieger, HelloFresh, der Zutatenlieferant. Gewinn pro Aktie von gestern auf heute 6,5%. Festzuhalten ist die Euphorie um den bald zugelassenen Impfstoff, der wohl das Ende der Pandemie einläuten dürfte, ist verflogen. Der DAX verliert rund 0,8%, steht bei 13.100 Punkten. Auch in den USA ist es ähnlich. Defensive Titel, die zuletzt wieder aufholen konnten, wurden erneut verkauft. Tech-Aktien sind wieder der Renner. Die Nasdaq, der Index mit den wichtigsten Technologiewerten, hatte ja erst im September in diesem Jahr einen neuen historischen Höchststand erreicht. Davon ist die Nasdaq nicht mehr weit entfernt.
Volker Hirt mit dem Börsengeschehen. Vom gefeierten Unternehmer zum Häftling, das ist der Weg, den Ex-Wirecard-Chef Markus Braun genommen hat. Er hat Wirecard in den DAX geführt, da standen ihm dann auch in der Politik viele Türen offen. Nachdem der gigantische Betrug bei Wirecard aufgeflogen ist, soll jetzt ein Untersuchungsausschuss klären, welche Rolle Aufsichtsbehörden und Politiker dabei gespielt haben. Braun war heute als Zeuge geladen und sollte dort eben vor allem über seine Beziehungen in die Politik sprechen. Wirklich viel haben die Abgeordneten aus ihm aber nicht herausbekommen. Theo Gers hat das verfolgt.
Die mit großer Spannung erwartete Befragung des früheren Wirecard-Chefs Markus Braun fiel schon nach wenigen Minuten in sich zusammen. Braun, ganz in Schwarz mit Rollpulli gekleidet, verlas in Gegenwart seines Anwalts eine Erklärung. Er berufe sich gegenüber dem Untersuchungsausschuss auf sein Aussageverweigerungsrecht und werde über diese Erklärung hinaus keine weiteren Fragen beantworten. Daran hielt Markus Braun dann eisern fest. Egal, ob die Abgeordneten ihn nach einem Treffen mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies befragten, danach, ob er überhaupt jemals irgendwelche Gespräche mit Landes- oder Bundespolitikern geführt habe oder wie viel vom früheren Wirecard-Umsatz nur vorgetäuscht war, immer die gleiche Antwort. Er, Markus Braun, werde sich hier über die Erklärung hinaus nicht äußern und keine weiteren Fragen beantworten. Beendet ist die Vernehmung des bisherigen Wirecard-Chefs Braun deshalb aber nicht.
Das ist nicht irgendein Zeuge, das ist die zentrale Figur bei Wirecard, fast 20 Jahre der Chef, der wirklich über alles Bescheid wusste, der den Laden kontrolliert hat. Markus Braun war Wirecard und deswegen ist Markus Braun auch ein zentraler Zeuge für den Untersuchungsausschuss.
Hatte der FDP-Abgeordnete Florian Tonka schon vor Beginn der Sitzung erklärt. Deshalb ließen er und seine Kollegen auch nach der Sitzung an einem keinen Zweifel. Nach der ersten Befragung ist vor der zweiten Befragung. Enttäuscht waren sie dennoch, denn noch am Montag hatte Braun schriftlich angedeutet, sich zu den Fragen, die den Ausschuss interessieren, zu äußern. Also dazu, wie es zu dem Aufsichtsversagen bei Wirecard kommen konnte. Nun aber erklärte Braun den verblüfften Abgeordneten, auch diese Antworten wären Teil eines mosaikartigen Gesamtbildes, deshalb könne er den Aussagen vor der Staatsanwaltschaft nicht vorweggreifen. Nur so viel. Er habe zu keiner Zeit die Feststellung getroffen oder auch nur Hinweise darauf erhalten, dass sich Behörden oder Aufsichtsstellen nicht korrekt, pflichtwidrig oder unlauter verhalten hätten. Gleiches gelte für den Aufsichtsrat und die Wirtschaftsprüfer, die offenbar massivst getäuscht worden seien. Wann und unter welchen Vorzeichen nun eine weitere Befragung Brauns stattfindet, ist offen. Ginge es nach Braun, ist erst die Staatsanwaltschaft an der Reihe. Die Abgeordneten hingegen sehen sich mit dieser auf gleicher Stufe. Deshalb könne Braun im Bundestag nur Antworten verweigern, die seine persönliche Schuld betreffen, nicht aber auf Fragen nach Kontakten zu Politikern und Behörden, die die Abgeordneten interessieren. Und so nahm das Spektakel im Ausschuss seinen Lauf. Die Abgeordneten verlasen Frage auf Frage. Braun erklärte jedes Mal, er werde nicht antworten. Nun muss Braun bei jeder Frage glaubhaft machen, dass er sich mit einer Antwort vor Gericht selbst belasten würde. Das wiederum dürften die Abgeordneten ihm nicht abnehmen. Entscheiden muss deshalb am Ende wohl ein Gericht. Und zwar zu jeder einzelnen Frage, die Markus Braun heute offen ließ.
Der Beitrag von Theo Geers. Wer in der DDR bespitzelt wurde, und das waren ziemlich viele Menschen, konnte nach der Wiedervereinigung und kann es auch nach wie vor Einsicht in seine Akte der Staatssicherheit nehmen. Die Stasi-Unterlagenbehörde, die das ganze Material verwaltet und erforscht, ist auch international bekannt und auch ein Beispiel für viele andere Länder mit autokratischer Vergangenheit. Jetzt aber, so hat es der Bundestag heute beschlossen, ist das Ende dieser Behörde gekommen. Die Akten werden ins Bundesarchiv überführt. Christiane Habermals über die Entscheidung.
Es ist eine historische Entscheidung, die der Bundestag heute getroffen hat. 30 Jahre nach dem Ende der DDR soll mit dem Auslaufen der Amtszeit des derzeitigen Beauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, die Behörde dicht gemacht werden und die Akten in das Bundesarchiv eingegliedert werden. Das sei keinesfalls ein Schlusspunkt, betonte Kulturstaatsministerin Monika Grütters.
Sondern ganz im Gegenteil, es ist die Fortsetzung der Aufarbeitung unter gesamtdeutschen Vorzeichen. Eine späte deutsch-deutsche Vereinigung, wie es vor einigen Tagen in einer Sonntagszeitung so treffend formuliert war.
Auch die Akteneinsicht werde uneingeschränkt weitergehen, versicherte Grütters. Ja, sie werde sich sogar verbessern durch Digitalisierung und bundesweite Zugänglichkeit.
Mit dem jetzt vorliegenden Gesetz wollen wir die Stasi-Unterlagen dauerhaft und für künftige Generationen bewahren, als Teil unseres gesamtstaatlichen Gedächtnisses und unter dem juristischen Dach des Bundesarchivs im Kontext weiterer Archivbestände, die einen Bezug zur ehemaligen DDR und zur Zeit der deutschen Teilung haben.
Auch das Amt des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, des Herrn über die 111 Kilometer Akten, das vor Roland Jahn von Joachim Gauck und dann von Marianne Bürtler ausgeübt wurde, wird es ab dem nächsten Sommer nicht mehr geben. Stattdessen soll am Bundestag ein Bundesbeauftragter für die Opfer der SED-Diktatur eingerichtet werden, gewählt für jeweils 5 Jahre. Eine wichtige Errungenschaft für die Opfer, erklärte die Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, die SPD-Abgeordnete Katrin Budde.
Mit der Einrichtung eines Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag geben wir den Opfern und Verfolgten ihren Anliegen eine Stimme, ermöglichen mit größtmöglicher Unabhängigkeit den Bundestag, seine Gremien und andere öffentliche Stellen zu berichten, zu beraten, auf Notwendiges hinzuweisen und wenn nötig auch weitere Gesetze zu veranlassen.
Die Entscheidung wurde von einer breiten Basis aus CDU, SPD, FDP und Grünen mitgetragen. Unumstritten war sie nicht. Denn die Akten seien auch wichtiges Kulturgut, die Stasi-Unterlagenbehörde ein hochsymbolischer Ort, so der Einwand von früheren Bürgerrechtlern. Bis zuletzt gab es Kritik, unter anderem vom SPD-Politiker Wolfgang Thierse und dem früheren DDR-Bürgerrechtler und Theologen Richard Schröder. Die bemängelten, dass die Stasi-Behörde und ihre Forschungsabteilung auch unter dem Dach des Bundesarchivs weiterhin eine Sonderstellung behalten werde. Damit bleibe der Blick auf die DDR-Geschichte zu sehr verengt auf die Stasi. Der eigentliche Machtapparat und die SED, deren Nachfolgepartei im Bundestag sitze, sei dadurch aus dem Fokus geraten. Die Linksfraktion unterstützte heute die Neuregelungen, enthielt sich aber, weil in ihren Augen die Finanzierung der Aufarbeitung nicht ausreichend gesichert sei. Kritik kam von der AfD.
Mit dem Gesetz, das heute eine Mehrheit in diesem Hause beschließen wird, beerdigt der Deutsche Bundestag eine der herausragendsten, wenn nicht die herausragendste Errungenschaft, ein weltweit einmaliges Erbe der friedlichen Revolution.
So der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Götz Frömming. Die breite Mehrheit im Bundestag sieht das anders und stimmte heute für die Neuregelungen, die auf Grundlage eines von Roland Jahn und dem Leiter des Bundesarchivs Michael Hollmann entwickelten Konzeptes erarbeitet wurden. Die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft ist ebenfalls zufrieden. Vor allem die Einrichtung eines Opferbeauftragten war lange von ihr gefordert worden. Beschlossen wurde heute auch, die Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörde in den neuen Bundesländern von bislang 12 auf 5 zu reduzieren. Damit bleibt in jedem Land eine Zweigstelle mit Archivstandort erhalten.
Und wir wechseln ins Ausland. Der australische Premierminister hat seine Bevölkerung schon darauf vorbereitet, dass es bei den Untersuchungen zum Einsatz der australischen Armee in Afghanistan Enthüllungen geben würde, die nur schwer zu verkraften sind. Und das ist vielleicht eher noch untertrieben, denn der Bericht führt auf, wie Elitesoldaten Menschenrechtsverbrechen verüben, wie sie Zivilisten offenbar einfach zum Spaß oder als Training ermordet haben. Holger Senzel.
Australiens Armeechef Angus Campbell war skeptisch, als er 2015 zum ersten Mal von den Vorwürfen hörte. Und dass die damals eingeleiteten Ermittlungen solch verstörende Einzelheiten zutage bringen würden, das habe er sich nicht vorstellen können. 39 tote Zivilisten, afghanische Bauern oder Gefangene, kaltblütig erschossen von Soldaten einer Eliteeinheit.
None of the alleged unlawful killings.
Und das ist nicht in der Hitze eines Gefechtes passiert, also in einer unübersichtlichen Situation oder weil die Soldaten Zivilisten mit bewaffneten Kämpfern verwechselten, sondern überlegt, vorsätzlich und wiederholt. Der heute veröffentlichte Bericht beschreibt die Morde als Ritual, von den beteiligten Soldaten Blooding genannt, eine Art Bluttaufe, mit der sie sich ihr First Killing verdienten, ihre erste Tötung. 19 Soldaten wurden wegen Mordes angeklagt, doch der Kreis der Schuldigen ist laut Armeechef Campbell sehr viel größer. Er spricht von eklatantem Führungsversagen kommandierender Offiziere und von einer Kultur des Wegschauens in den Einheiten selbst. Wir waren auf Patrouille, erzählt ein Soldat der betroffenen Einheit, und der Kamerad vor mir schoss einem unbewaffneten Mann zweimal in die Brust und einmal in den Kopf.
The soldier then just fired and hit him twice in the chest.
Der Mann hatte die Hände erhoben. Für mich wirkte das in diesem Moment wie eine Zielübung.
And then it was almost like target practice for that soldier.
Das Morden war wie Sport für sie, sagt die an der Ermittlung beteiligte Psychologin Dr. Samantha Crumfolds.
There was a killing for sport.
Der Untersuchungsbericht beherrscht heute sämtliche australische Medien. Er ist für die Australier deshalb so schockierend, weil das Militär in Down Under ein hohes Ansehen in der Bevölkerung genießt. Wie wir mit diesen Verbrechen umgehen, das wird eine Menge sagen über unser Land, erklärte Premierminister Scott Morrison.
Serving men and women and our defense forces, both past and present.
Für die Frauen und Männer in unseren Streitkräften gelten hohe moralische Standards. Wenn diese Standards so grausam verletzt werden, dann ist das für unser Volk außerordentlich verstörend. Und wir müssen jeden Verstoß mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgen.
Where expectations and standards may not have been met.
Egozentrische Kriegerkultur, Machtrausch und falsch verstandene Kameradschaft sieht Armeechef Campbell bei den Tätern. Mit hoher krimineller Energie hätten diese Waffen und Geräte platziert, um die Morde als Gefechte zu tarnen. Eine Konsequenz der Kriegsverbrechen sind umfassende Reformen innerhalb der bewaffneten Streitkräfte und veränderte Ausbildungsrichtlinien. Bei der afghanischen Bevölkerung habe er sich vorbehaltlos entschuldigt, erklärte der Armeechef. Auch bei den Australiern entschuldigte sich Campbell für den verheerenden Schaden am Ansehen der Armee durch Einzelne. Australien entsandte insgesamt 26.000 Soldaten nach Afghanistan. 41 von ihnen kamen ums Leben.
Der Bericht von Holger Senzel. Die USA sind der wichtigste Partner, der wichtigste Unterstützer für Israel. Sie sorgen maßgeblich für die militärische Stärke des Landes. Das war schon immer so, aber trotzdem war es weitgehend Common Sense bei vorherigen US-Regierungen, dass die Siedlungspolitik Israels kritisch gesehen wird. Insofern war es schon so etwas wie ein Tabubruch, dass US-Außenminister Pompeo nun israelische Siedlungen besucht hat. Tim Aßmann mit den Details.
Mike Pompeo kam mit dem Hubschrauber zur umstrittenen Stippvisite nach Zagot, einer israelischen Siedlung im besetzten Westjordanland. Nur kurz besuchte der US-Außenminister ein Weingut, das einen seiner Tropfen nach ihm benannt hatte. Aus Dankbarkeit darüber, dass Pompeo die Siedlungen schon vor längerer Zeit als mit internationalem Recht vereinbar bezeichnete. Diese völkerrechtliche Ansicht hat die Trump-Regierung weitgehend exklusiv. Pompeos Vorgänger im Amt machten einen Bogen um die Siedlungen. Für die Vereinten Nationen und mehrheitlich für die internationale Staatengemeinschaft gilt, die Siedlungen auf besetztem palästinensischen Land sind illegal. Produkte aus den Siedlungen, wie der Pompeo-Wein zum Beispiel, müssen in der EU daher eindeutig gekennzeichnet werden.
In den USA gilt für sie nun die Herkunftsbezeichnung Made in Israel. Das hat das US-Außenministerium bekannt gegeben, nahezu zeitgleich zum Besuch von Pompeo in der Siedlung. Die neue Regelung erfolge im Einklang mit einem realitätsbasierten außenpolitischen Ansatz, so die Begründung. Mike Pompeos Abstecher nach Tzagot wurde von palästinensischer Seite scharf kritisiert. Von einem gefährlichen Präzedenzfall und dem Bruch mit internationalem Recht sprach der palästinensische Premier Steyer. Auf Mike Pompeos Reiseplan standen heute auch die Golanhöhen, die Israel im Sechstagekrieg 1967 von Syrien eroberte. Israels Anspruch auf das Gebiet erkannte die Trump-Regierung im vergangenen Jahr an. Pompeo sagte dazu nun: Die Entscheidung von Präsident Trump, dass es zu Israel gehört, ist historisch und entspricht schlicht der Realität. Am Morgen war der Gast aus Washington mit Israels Premier Netanyahu zusammengetroffen. Netanyahu erklärte, sein Volk sei der Trump-Regierung und auch Pompeo persönlich dankbar für die Entscheidungen der vergangenen Jahre, wie die Anerkennung von Jerusalem als israelische Hauptstadt und die Vermittlung von Normalisierungsabkommen mit arabischen Staaten. Mike Pompeo, der als Außenminister wohl das letzte Mal nach Jerusalem kam, bilanzierte sehr zufrieden.
The peace. The increased prosperity.
Frieden, mehr Wachstum und weniger Risiken für die Menschen weltweit, hier in der Region und der Heimat des jüdischen Volkes. Das haben wir gemeinsam erreicht und es ist historisch. Sie können stolz auf sich sein. Ich weiß, Präsident Trump ist stolz. Wir haben Unglaubliches geleistet.
We've done incredible things.
Benjamin Netanyahu warnte, ohne konkret auf die nächste US-Regierung Bezug zu nehmen, vor einer weniger harten Haltung gegenüber dem Iran. Der dürfe keine freie Bahn bekommen, mahnte Netanyahu.
A free pass on Iran's support for terrorism.
Freie Bahn für Irans Terrorunterstützung, für seine Aggression in der Region und vor allem für seine Pläne, Atomwaffen zu entwickeln, um Israel zu vernichten und den Mittleren Osten zu erobern. Die Tyrannen von Teheran verdienen keine freie Bahn.
No free passes.
Am Rande seines Treffens mit Netanyahu erklärte Pompeo auch, das US-Außenministerium betrachte die weltweite anti-israelische BDS-Kampagne als antisemitisch und werde Gruppen, die die Bewegung unterstützen, die Finanzierung entziehen. BDS ist ein Sammelbecken vieler unterschiedlicher Gruppen, die die israelische Besatzungspolitik in den palästinensischen Gebieten kritisieren und unter anderem durch den Boykott israelischer Waren bekämpfen wollen. Die Bewegung steht unter dem Generalvorwurf, antisemitisch zu sein und wurde vom Deutschen Bundestag in einer Resolution im vergangenen Jahr auch so eingestuft. Dass die USA sich hier nach den Worten Pompeos nun anschließen wollen, nannte Israels Premier Netanyahu heute wundervoll. Dem bevorstehenden Machtwechsel im Weißen Haus erwähnten Pompeo und Netanyahu mit keiner Silbe.
Tim Aßmann mit den Informationen aus Israel. Die Bürger der Schweiz stimmen in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichsten Themen ab. Am 29. November ist es wieder soweit. Dann geht es unter anderem um die Frage, ob große Konzerne Verantwortung für Menschenrechte entlang der Lieferkette tragen sollten. Sandra Bieger.
Egal ob in Zürich, Genf oder Lugano, das Gesicht eines traurigen Mädchens mit großen rehbraunen Augen und einer Rotznase ist derzeit überall in der Schweiz auf Plakatwänden zu sehen. Es ist das bekannteste Motiv der Konzernverantwortungsinitiative. Trinkwasser verseucht, Kind vergiftet, Rohstoffkonzern haftet, steht neben dem Mädchen geschrieben. Dass Unternehmen gerade stehen müssen für ihr Handeln, sei keine Anmaßung, sondern eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sagt Anina Dalbert. Die Juristin arbeitet bei Amnesty Schweiz, ist Teil des Initiativkomitees.
Wir wollen, dass wenn Unternehmen wie beispielsweise Glencore, wenn die das Wasser verschmutzen oder ganze Landstreiche, dass dann eben die Unternehmen hier in der Schweiz gerade stehen müssen. Und dafür haben wir zwei Kernelemente eigentlich der Initiative. Das ist einerseits, dass die Unternehmen nicht länger die Augen verschließen können vor Menschenrechtsverletzungen, also Risiken analysieren müssen. Und andererseits eben, dass es auch diese Haftungsmöglichkeit gibt als Durchsetzungsmechanismus.
Das Schweizer Unternehmen für Schäden haften, die sie anrichten, sei tatsächlich eine Selbstverständlichkeit, sagen die Gegner der Initiative. Das sei aber bereits heute so. Was sie nicht wollen, ist, dass die Unternehmen auch dann haften sollen, wenn ihre Tochterfirmen oder Zulieferer im Ausland beispielsweise auf Kinderarbeit setzen oder Flüsse vergiften. Das sei kaum zu kontrollieren.
Der Bericht von Sandra Bieger und es folgt die Presseschau, zusammengestellt von Christiane Abelein und gesprochen von Katja Franke.
Selten sind sich die Autoren der Kommentare so einig wie heute, was das Thema angeht. Fast alle beschäftigen sich mit den Störern im Bundestag, die am Rande der Abstimmung zum Infektionsschutzgesetz Abgeordnete bedrängt haben. Die Passauer Neue Presse findet dazu klare Worte. Frech, ungehobelt und primitiv. So haben sich jene Besucher des Bundestags verhalten, die auf Einladung von AfD-Abgeordneten die Gänge des Hohen Hauses unsicher machten. Sie führten sich auf, als ob sie hier das Sagen hätten und versuchten, einzelne Politiker zu einem bestimmten Abstimmungsverhalten zu nötigen. Dies ist nicht nur ein justiziabler Vorgang, sondern eine absichtsvolle Verhöhnung des Parlaments und der freiheitlichen Demokratie. Man stelle sich nur einmal vor, solche Einschüchterungen fänden vor Wahllokalen statt, gibt die mittelbayerische Zeitung aus Regensburg zu bedenken. Welcher Bürger, welche Bürgerin könnte dann noch wirklich frei seine, ihre Stimme abgeben? Nach den indiskutablen Vorgängen im Bundestag gilt erst recht, wehret den Anfängen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung fühlt sich durch das Einschleusen von bekannten rechten Störern als vermeintliche Gäste erinnert an die, Zitat, widerlichsten Zeiten deutscher Parlamentsgeschichte. Wer so agiert, legt absichtlich die Axt an die Wurzeln des Parlamentarismus und offenbart, wie gleichgültig ihm als Abgeordneter das demokratische System ist und damit auch das Grundgesetz. Die Fuldaer Zeitung ist fassungslos darüber, dass der Staat, der gerade in der Krise seinen Bürgern alles abverlangt und manchmal schwer zu verstehende Härte zeigt, verwundbar und wehrlos erscheint, wenn es um seine eigenen Institutionen und Repräsentanten geht. Der Südkurier aus Konstanz erinnert daran, dass die AfD nicht die erste Partei ist, die das Gastrecht im Hohen Haus missbraucht. Auch Gregor Gysi musste in den Reichstagsfluren vor militanten Israel-Hassern flüchten, eingeschleust von seinen eigenen Parteifreunden. Doch die Linkspartei ging damals in sich und klärte den Vorfall auf. Ähnliches darf man von der AfD erwarten. Mit einem Schulterzucken der Fraktionsspitze ist es nicht getan. Die Feinde der Demokratie sind längst in ihr Inneres vorgedrungen, lautet der Befund des Kölner Stadtanzeigers. Das gilt für den Bundestag genauso wie für die gesamte Gesellschaft. Es deutet sich damit auch in Deutschland eine Entwicklung an, die in den USA schon lange zu beobachten ist. Fakten spielen in der politischen Auseinandersetzung keine Rolle mehr. Aus Diskurs wird Dauerempörung, aus politischen Gegnern werden Feinde. Am Ende steht die Spaltung der Gesellschaft. Die Neue Osnabrücker Zeitung sähe das gerne verhindert. Es ist an der Zeit, endlich wieder zu fairen Debatten zurückzukehren. Hart in der Sache, aber auf der Basis von gegenseitigem Respekt und unter Einhaltung demokratischer Spielregeln.
Das war der Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Damit geht unser Journal vor Mitternacht zu Ende. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht.